Ja, das ist blöd. Ich glaube, ich mache das anders irgendwie. Das Problem ist halt einfach, ich sehe euch nicht, wenn ich die Brille aufsetze. Aber ich sehe meinen Text nicht, wenn ich sie absetze. Also gibt es jetzt so ein Hoch-Runter-Ding. Genau. Aber sei es drum. Eigentlich finde ich das echt, ich finde es eigentlich immer spannend. Ich weiß, wahrscheinlich geht es jedem so, der hier vorne steht. Man setzt sich dann irgendwann mal hierher, oder man stellt sich hierher und hat eigentlich den Lobpreis so mitgekriegt und hat im Lobpreis eigentlich schon so versucht, die Querbezüge herzustellen zwischen dem, was gesagt, gesungen und so wird. Und plötzlich denkt man so, ja, gibt es noch irgendwas, was ich zu ergänzen hätte in meiner Predigt? Ich finde es echt spannend, weil das Thema Rechenschaft kann es ja nicht halb haben irgendwie. Ich höre mich sehr stark. Egal. Das Thema Rechenschaft ist unser Thema. Und das Thema Rechenschaft kam heute im Lobpreis auch schon vor. Das fand ich irgendwie spannend. Das Thema heute, und ich muss euch eine kleine Verzeihung bitten, ich habe heute keine Slides. Keine Slides. Ich spendiere euch nachher nach dem Gottesdienst draußen den Kaffee. Und ich könnte auch noch Kuchen anbieten. Gestern war ja der große Feier, das heißt, es ist so ziemlich viel übrig geblieben. Nicht mit Kaffee, aber Kuchen und so, Sachen zu essen. Von daher fällt mir das leid. Aber das Thema heute ist Jünger Jesu geben Rechenschaft. Hui, als ich das Thema so gelesen habe, einfach so die Überschrift so auf mich habe wirken lassen, bin ich für mich so ein bisschen in den Zwiespalt gekommen. Weiß nicht, wie euch das geht. Also der Begriff Rechenschaft löst in mir jetzt nicht unbedingt Jubelschreie aus. So, Jünger Jesu geben Rechenschaft. Ich habe mir das so gewünscht. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Nein, alles andere passiert jetzt, aber genau das sicherlich nicht. Oder? Ich könnte mir vorstellen, ich bin nicht der Einzige, der das so geht. Ich hatte vielmehr so bei dem Begriff Rechenschaft gehen mir so Begriffe wie abrechnen, aufrechnen, solche Dinge durch den Kopf. Ich habe auch mehr Begriffe gehabt, aber wie gesagt, dafür brauche ich mal. Rechtfertigen, natürlich, logisch. Es klingt so nach Konsequenzen. Wir müssen Rechenschaft geben, das hat Konsequenzen. Und woher kommt das? Das kommt, ich habe dann so überlegt, so, warum ist das denn hier eigentlich so? Und habe dann gedacht, eigentlich ist das so, weil ich das tagtäglich seit meiner Kindheit irgendwie immer wieder auch so erlebt habe, oder? So, wie, Jürgen, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Was? Was hast du heute für ein Aussehen? Keine. War mir klar. Also von daher, du machst jetzt diese Hausaufgabe selbstverständlich nach und damit du es lernst, gebe ich dir noch eine zusätzlich. Und dann beim nächsten Mal vielleicht irgendwann drohte die Strafarbeit oder irgendwann drohte das Nachsitzen oder keine Ahnung, was das war, aber irgendwie, was, du hast es nicht gemacht. Oder ein anderes Beispiel, was mir einfiel, mir fielen ganz viele ein, ein anderes, was mir einfiel, war, man hat als Kind Geburtstag. Oh, wie ist das doch? Und es gibt so nette Leute, die haben das gesagt, oh, ich habe dir was ganz anderes mitgemacht, ich schenke dir ein bisschen Geld. Ne? Und dann hat man gleich so, von geistigen Augen hat man das Geld schon in wertvolle Dinge umgesetzt. Eis, Bonbons, so die Dinge, die man braucht im Leben, oder? Und dann irgendwann kommt die blöde Frage des Vaters oder der Mutter, die dann plötzlich sagen, was ist eigentlich mit dem Geld, was die Tante Y zum Geburtstag geschenkt hat? Es ist dann die falsche Antwort zu sagen, das habe ich wertvoll investiert in eine Batterie Süßigkeiten. Das wäre die falsche Antwort. Wie Sparbuch wäre wahrscheinlich die richtige Antwort. Aber das ist so die Assoziation, die man dann so schnell hat. Und ich meine, wir haben das, ja, wir erleben das immer wieder auch im normalen Alltag. Worum geht es eigentlich bei Rechenschaft? Es geht irgendwie darum, wie gehst du eigentlich mit deinen Ressourcen um, die dir irgendwer anvertraut hat, irgendwas Sinnvolles damit anzustellen. Und zwar mit deiner Zeit, mit deinem Haushaltsgeld, mit deinem Taschengeld, mit deinem, was weiß ich was, Auto. die unterschiedlichsten Dinge. Es geht um den Umgang mit dem, was uns jemand anvertraut hat. Und immer steht es irgendwie auch in den Verbindungen, mit den Erwartungen, die derjenige natürlich dann auch damit daran oder an dich oder an mich hat und denen wir gerecht werden sollen. Das war mein erster Gedanke zum Thema Rechenschaft. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, mal bei dem Gedanken Rechenschaft noch ein bisschen stehen zu bleiben und weniger so sehr auf das Thema, was ich ursprünglich so im Kopf hatte, wie geben wir Rechenschaft, da komme ich ein bisschen drauf, aber eigentlich waren es ein paar andere Kernfragen, die mich noch viel mehr damit beschäftigt haben, um das Thema Rechenschaft mal ein bisschen zu entknoten und vielleicht auch darauf zu kommen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Art Rechenschaft, wie ich sie gerade geschildert habe, und der Art Rechenschaft, von der wir reden, wenn wir von Rechenschaft reden, die Gott von uns fordert oder der wir Gott schuldig sind, wie auch immer. Weil das Thema hat ja noch an Brisanz gewonnen, oder? Die paar Pumpelbeispiele aus meiner Kindheit, oder vielleicht habt ihr genau eigene Beispiele aus euren Erlebnissen, die sind ja recht easy. Aber das Thema Rechenschaft gewinnt ja immer mehr an Fahrt, wenn ich nur jeden Abend Nachrichten höre. Kommt Rechenschaft dauernd, oder? Einerseits erleben wir, dass man uns sagt, und wir haben überall gesagt bekommen, und das klingt auch ganz, ganz toll, hey, weißt du, du hast eigentlich, Tom, du hast alle Freiheit. Du kannst in deinem Leben machen, was immer du möchtest. Das sind keine Grenzen. Und außer dir selbst bist du auch niemandem Rechenschaft schuldig. Mach was mit deinem Leben. Setz deine Träume um. Guck nicht links, guck nicht rechts. Das ist ein bisschen übertrieben und vielleicht auch ein bisschen karikiert. Aber in die Richtung geht es häufig, was wir gesagt bekommen, was wir hören, was uns eigentlich so auch gespiegelt wird. Es gibt keine Grenzen, es gibt nur die, die du dir selbst setzt. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig als nur dir selbst. Aber dann gibt es dann auch die andere Seite. Nämlich, du kannst heute eigentlich in immer mehr Bereichen versuchen zu tun und zu lassen, was du willst. Aber es gibt immer ganz schnell eine andere Gruppe von Leuten, die das, was du gerade entschieden hast, was du für dich ganz toll findest und unbedingt so umsetzen willst, völlig daneben findet und das auch lautstark dir sagt und von dir Rechenschaft fordert, wieso machst du so Scheiße. Also, und das geht in alle Richtungen, das geht auf allen Seiten. Also, du bist keiner ausgenommen. Dann nehme auch ich mich nicht aus. Aber ich möchte mal ein paar Beispiele aus der heutigen Zeit nennen, die vielleicht ein bisschen sehr plakativ sind, aber die uns sehr schnell helfen, einzuordnen, was ich meine. Du kannst heute, und ich nehme jetzt mal so die Schlagworte, du kannst heute pro-life oder pro-choice sein. Also das eine ist pro-life ist für die Unterstützung, also für den Lebensschutz von der Zeugung bis zum natürlichen Tod, oder pro-choice, du kannst für Abtreibung sein. Du kannst für oder gegen das Gendern sein, du kannst für Elektroautos sein und sie lieben, du kannst Elektroautos hassen, du kannst Fleisch essen wollen, du kannst die hassen, die Fleisch essen, du kannst in der Corona-Zeit auch das Thema mit den Impfen, jetzt kommt das Thema mit dem Klima, wo es dann heißt, fossil oder nicht fossil oder sonst irgendwas, und so entstehen Lager. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin natürlich logischerweise automatisch irgendwie in einem Lager, aber es entstehen Lager. Und man merkt, dass sich so die richtige Freiheit, die man sich so vorgestellt hat, ich kann eigentlich machen, was ich will, und ich bin nur mir Rechenschaft schuldig, das spielt eigentlich gar nicht. Also es gibt dann immer relativ schnell Leute, die mir klar machen, dass ich denen auch irgendwie Rechenschaft schuldig, oder zumindest sie das denken. Und eigentlich denke ich das sogar vielleicht selber auch in einigen Fragestellungen, wo ich dann denke, Moment mal, das kannst du doch nicht machen, bist du doch bei mir Rechenschaft schuldig. Da gibt es dann die Gruppen, die vielleicht ein bisschen lautstarker unterwegs sind oder weniger lautstark unterwegs sind, aber das Muster ist eigentlich immer irgendwie ähnlich. Und in manchen Themen stellen wir heute fest, dass es fast schon manchmal auch so religiöse Züge annehmen kann. Nämlich, wenn du es nicht so machst, wie ich es denke, dass man es machen muss, dann ist es irgendwann zu spät. Und dann bist du schuld. Mit all den anderen, die auch so denken wie du oder wie auch immer. Und denken, echt, ist das wirklich so? Ist das so? Ist das ein Maßstab? Also auf jeden Fall so frei, wie wir denken oder auch gesagt, immer wieder hören und uns auch, vielleicht auch ein Stück weit auch selber auch denken, dass wir sind, sind wir irgendwie nicht. Und das Thema Rechenschaft scheint irgendwie ziemlich tief in uns verwurzelt zu sein, weil jeder fordert von einer Rechenschaft. Gestern habe ich auch von jemandem Rechenschaft gefordert und habe es erst hinterher gemerkt. Irgendwie, und das war was völlig Popeliges. Ich fahre zur Geburtstagsfeier. Ich setze mich in mein Auto und stoße aus meinem Parkplatz zurück, fahre ein Stück, warte, bis meine Familie eingestiegen ist. In dieser Zeit sehe ich, wie irgendjemand, ein Bösewicht, es tatsächlich wagt, mit seinem fetten Auto mir quasi entgegenzukommen. Dann guckt er, wo mein freier Parkplatz ist, und ich denke schon, okay, Schwitze, ich weiß genau, was du bist. Das sind alles private Parkplätze hier. Aber er sieht noch einen von den öffentlichen Parkplätzen und stellt sich auf zwei davon. Auf zwei, habt ihr das gehört? Also er stellt sich diagonal und ich denke, das geht diesmal gar nicht. Dann bin ich ein Stück vorgelaufen, bin ausgestiegen, weil meine Frau uns einsteigen und Anna so beschäftigt war, laufe ich mit dem, der steht wirklich diagonal. Dann habe ich gedacht so, okay, meine Stunde ist gekommen. Ich werde jetzt der Gerechtigkeit genüßen. Und ich bin wirklich in die Gänge gegangen. Sie wollen aber jetzt nicht wirklich so auf diesen zwei Parkplätzen stehen, oder? Und dann kam eine Antwort und so, es waren zwei, drei Sätze hin und her. Auf jeden Fall parkte die Person dann doch das Auto richtig ein und ich ging mit stolz gestellter Brust von dannen und dachte, yes, ich habe dafür gesorgt, dass in unserem Quartier Recht und Ordnung auf dem Parkplatz herrscht. Aber eigentlich habe ich hinterher gedacht, so, was für ein grummeliger Scheiß. Das war ja nur diese Parkgeschichte und man kann schnell mit dem Rechenschaft fordern und so kann man auf alle möglichen zeigen. Aber wir tun es auch ganz schnell. Und das war so das, was mir auch ganz wichtig ist. Das bei den ganzen Beispielen. Auch zu sagen, das ist nicht die anderen, aber sonst was, das sind wir. Das ist etwas Menschliches. Und das hat mir etwas gezeigt, was mich wach gemacht hat, also schon im Vorfeld. Das Ereignis war, nachdem die Predigt fertig war, war vielleicht ein Fehler. Auf jeden Fall hat mich das nachdenklich gemacht. Und ich habe mich gefragt, wenn wir Menschen das Thema Rechenschaft geben und Rechenschaft fordern, auf ein so hohes Niveau schieben und es uns so wichtig ist, dass wir sogar jemanden, der normal Parkenden zur Rechenschaft ziehen, könnte es sein, dass das Thema Verantwortung und Verantwortung wahrnehmen und Verantwortung auch einfordern und Verantwortung irgendwie leben, schon ganz tief in unserem Herzen, in unserer Denke, in unserer, wie wir gemacht sind als Menschen, hinein Fakt worden ist. Das ist etwas eigentlich Gutes. Und dann habe ich gedacht, so, in diesem Fall gibt es nur eins. Was gibt es dann? Ist die Frage schon mal besser? Das war zu einfach, die Frage. Ich schaue die Bibel, hat er gesagt. Genau, ich habe gedacht, da gibt es nur eins, ich schaue mal in die Bibel. Und zwar, mir fiel auch gleich ein Wo, ganz am Anfang. So, was hat eigentlich Gott gemacht, als er den Menschen schuf und so weiter. Ne? So, und wir kennen die Geschichte alle, ich will euch da auch jetzt nicht langweilen damit, aber er schuf den Menschen in seinem Bilde als Mann und Frau, alles gut, und er gab ihnen einen Auftrag. Und wo habe ich den denn? Wir sollen die Welt bevölkern, also uns von mir, wir sollen die Schöpfung bebauen, zu nutzen und bewahren und so verantwortlich mit ihr umgehen. Das ist das allererste, was Gott eigentlich so als Auftrag gibt, wo ich denke, okay, der hat uns schon eigentlich einen Auftrag gegeben, aber wir wissen ja auch, wie Gott sowas macht. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann hat er uns offenbar auch schon befähigt, mit einem solchen Auftrag umzugehen. Also er sagt dann nicht so, hopp, liebe Schlitzbohrer da unten auf der Erde, jetzt habe ich euch einen Auftrag gegeben, bebaut die Erde, der Fahrer der Erde. Und zwischendurch komme ich gucken. Und wer, du hast es nicht hingekriegt. Sondern so, ich weiß es alle. So ist Gott ja nicht. Sondern Gott ist ja so, dass er uns auch befähigt, es auch zu tun und es auch wahrzunehmen. Und natürlich hat er offensichtlich auch ein Verantwortungsbewusstsein in uns hineingepflanzt, diese Fähigkeit auch zu nutzen, auch Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung wahrzunehmen. Ich meine, das ist ja dann nicht nur das Bebauen und Bewahren der Erde. Adam wird das schon gemerkt haben. Irgendwann hatte er Kinder, er hatte eine Frau, für die er zu sorgen hatte, für die er verantwortlich war. Er hatte Kinder, für die er verantwortlich war. Er hatte noch Enkelkinder, für die er irgendwie sich sicher auch verantwortlich fühlte. Und was ist was? Das ganze Lebensbereiche, die wir kennen, kannte er ja auch. Vielleicht ist das anders. Er hat kein Auto. Er konnte nicht mehr erwarten. Aber ansonsten hatte er auch seine Lebensbereiche und das war in ihn hineingelegt. Und wir wissen alle, dann kam der Sündenfall und mit dem Sündenfall kam ja etwas ganz Spezielles. Da kam das, Gott läuft durch den Garten in der Kühle des Abends und fragt dann Adam, wo bist denn du? Und das Adam dann irgendwie sich dazu leise hängen hat. Merkt er natürlich, Adam schämt sich und so, wir kennen die ganze Geschichte, ich will gar nicht so im Detail erzählen, aber Gott fragt ihn dann, sag mal, Adam, hast du vielleicht von dem Baum gegessen, von dem ich dir gesagt habe, dass du nicht von ihm essen sollst? Und was sagt der Kerl? Die Frau, die du mir gegeben hast, die war das Fingerpointing, fing eigentlich schon ganz früh an, als es darum ging, sich zu rechtfertigen in einer Art und Weise, wo er so, ich habe Schaden verursacht. Ich habe was falsch gemacht. Und Eva war genauso clever und hat dann gleich gesagt, die Schlange war es. Und es ging gleich so entsprechend weiter und ich dachte, ja, das ist eigentlich das, was wir bis heute perfekt beherrschen. Der Parkplatz ist blöd benutzt, der war es. In dem Fall natürlich war es wirklich. Egal. Wir leben in einer Zeit, in der wir eigentlich dieses Thema Rechenschaft immer mehr strapazieren und in dem es auch immer komplexer wird, mit diesem Thema irgendwie vernünftig umzugehen. Weil jeder fordert irgendwie von jedem irgendwie in irgendeiner Sache Rechenschaft. Wie, du fahrst, also ich fahre keinen, ich darf das sagen. Du fährst einen SUV? Mit welchem Recht fährst du denn sowas? Du heizst immer noch mit Gas, ich heize mit Gas immer noch. Ich habe sogar eine relativ neue Gasheizung, aber noch vorne gesetzt. Du heizt immer noch mit Gas, fühlst du dich, hast du da kein schlechtes Gewissen? Du, keine Ahnung was, ihr kennt das selber. Es gibt die ganzen Dinge, die wir, wo jeder irgendwo uns allen was einfällt, was der andere falsch macht. Und wir sagen, hey, was ist das? Machst du es wirklich? Kannst du zu deinem Gewissen, mit deinem Christsein, mit deinem keine Ahnung was überhaupt vereinbaren? Wie geht das? Die Zeit ist immer verwirrter und es wird immer komplexer und es wird immer schwieriger. Und wir stellen fest, jeder scheint uns irgendwie zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Aber unser Thema heißt Jünger gegen Rechenschaft. Und das führt eigentlich zu einer ganz anderen Frage. Mein Wunsch ist, dass es gelingt, deutlich zu machen, dass wir nicht reden, dass wenn wir davon reden, dass wir Gott Rechenschaft geben, dann geben wir nicht einen moralintriefenden, einem moralisierenden Zeigefinger schwenkenden Gott Rechenschaft, sondern es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dieser Rechenschaft, die ich geschildert habe, und dieser Rechenschaft, von der wir reden, wenn wir geben Gott Rechenschaft oder Jünger gegen Rechenschaft reden. Und das sind vier Punkte. Ihr seht sie nicht hinter mir. Vier Punkte. Wem geben wir Rechenschaft? Damit ich mal erwähnen, was ist der Maßstab? Der Kern des Kerns, worum geht es wirklich? Und mein Leben für Gott. Wem geben wir Rechenschaft? Das ist eigentlich die dämlichste Frage, die man stellen kann. Wessen Jünger sind wir denn? Also es ist klar, die Frage ist völlig banal. Die Frage ist eher, wie ist denn der oder wer ist denn das, dem wir Rechenschaft geben? Wer ist denn Gott? Und das ist das, was eine den großen Unterschied macht. Für uns Christen wird oft nicht hervorgeworfen, Gott wäre so dieser moralisierende, Zeigefinger, schwingende Strafe, oder Spaßverderber, Lebensvermasler. Aber das ist ja gar nicht wahr. In 1. Johannes 4, Vers 8 schreibt Johannes einen völlig prägnanten Satz. Drei Worte. Gott ist Liebe. Das passt schon nicht in dieses strafende sonst was. Gott ist Liebe. Und das ist ja nicht irgendeine abstrakte Liebe. Er hat uns von jeher geliebt. Er hat Adam und Eva in seinem Bild geschaffen. Er hat sie befähigt, sich gegenseitig zu lieben, die Schöpfung zu lieben, aus ihrer Liebe heraus zu handeln. Von der Sünde habe ich schon gesprochen. Dann kam die Sünde. Und da hat Gottes Liebe ja nicht aufgehört, so nach dem Motto: Ich habe mir gleich gedacht, dass ihr das nicht hinkriegt. Ihr Pfeifen. Dann lasst man es halt. Dann lasst man es halt. Davon kommen wir noch her. Dann geht alles weg. Sondern Gott hat ja seine Liebe zu Adam und Eva und zu dem, was er geschaffen hat, hat er da nicht geendet. Sondern er hat einen Ausweg geschaffen. Er hat eine Perspektive gemacht. Wir haben es auch gesungen. Wir haben es als Wort auch hier gehabt. Und die Lösung war parat. Wir lesen es in Johannes 3, Vers 16, diese bekannten Verse. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Nicht verloren geht. Gott liebt die Welt, und zwar liebt die ganze Welt. Er liebt die gesamte Schöpfung. Er liebt den Menschen, er liebt alle Menschen. Von wegen Spielverderber oder Spaßbremse oder sowas. Und die Regeln wissen wir eigentlich auch. Die Regeln, wenn wir dann von Regeln reden, sind ja nicht da, um das Leben zu vermasseln, sondern das Zusammenleben überhaupt mal zu ermöglichen, weil er ja weiß, wo unsere Mängel sind. Es geht ja nicht darum, dass er uns mal ausbremsen und ärgern und sonst was will und dann zur Rechenschaft zieht. Hey, ich habe genau gewusst, dass du mit deiner Frau schon wieder Krach hast. Das war ja abzusehen, du Egoist. Sondern er möchte Auswege schaffen, er möchte uns Regeln geben, wie wir lernen können, miteinander umzugehen, diese Liebe, von der wir hier reden, auch leben zu lernen, selber leben zu lernen. Aber wenn wir uns nicht daran halten, wissen wir auch aus Gottes Wort, dann wird das Zusammenleben, jegliches Zusammenleben, scheitern. Dann erleben wir Zerbruch, dann erleben wir Orientierungslosigkeit. Bei Orientierungslosigkeit dachte ich an die Eingangsbeispiele auch, wo wir denken, manchmal so denken, alle sagen, hey, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet, und das zeigt schon so eine Orientierungslosigkeit. Das ist folgerichtig, wenn wir Gott ausblenden. Das ist die Folge unseres Handelns mit Gott. Aber gerade wir Jünger haben ja eigentlich erlebt, dass Gott uns genau da rausgerettet hat und dass wir nicht mehr irgendwelche hilflosen, ahnungslosen Verlorene sind, von dem Johannes 3, Vers 16 hier genau spricht, dass wir nicht verloren gehen. Das sind wir genau nicht, sondern wir haben einen ganz anderen Status gekriegt in Gott. Kinder fällt uns immer ein. Kinder wissen Kinder Gottes, das ist richtig. Wir sind Miterben Christi, ein Volk zum Besitztum. Wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Ein auserwähltes Geschlecht. Das ist ein Status, den Gott uns verliehen hat, den uns auch nicht einfach so wieder wegnehmen muss. Also Adam und Eva als Beispiel. Ihr habt Mist gebaut, aber das hört euch doch jetzt nicht auf. Oder ich mache weiter. Ich führe euch weiter. Und genauso mit uns, nur weil wir mal irgendwo vielleicht auch Mist machen, was wir denn tun, hört Gott ja da nicht auf. Wir haben diesen Status bekommen. Als seine Kinder, als Miterben Christi. Und wir haben diese Zusage, wie zum Beispiel aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die das seinen Vorsatz berufen sind. Gott meint es durch und durch gut mit uns. Und von dieser Liebe kann ich auch nochmal trennen. Das auch nochmal zur Erinnerung. Denn ich bin überzeugt, auch Römerbrief, Kapitel 8, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unser Herr. Also nicht immer unser eigenes Handeln kann uns von seiner Liebe trennen. Und immer noch die Frage, wem geben wir Rechenschaft? Wir wissen, wir haben es auch gesungen heute, Gott ist ewig, er ist unveränderlich, gerecht, heilig, wahrhaftig, treu und vieles mehr. Und er kann sich nicht ändern. Also er ändert sich auf seine Zusagen nicht. Also wir geben dem Herrscher, einem Herrscher Rechenschaft, der über uns steht. Einen, der zeitlos ist, der unveränderlich ist, der uns durch und durch liebt, der absolut für uns ist. Also ist als Jünger Rechenschaft geben in einem Punkt schon mal was anderes als die Rechenschaft, von der wir am Anfang sprach, von der etwas anderes als das, von dem ich am Anfang sprach, nämlich weil Gott ein anderer ist. Einfach weil Gott ein komplett anderer ist. Aber damit sind wir noch nicht wirklich am Kern des Kerns. Sondern, was ist der Maßstab? Was ist die nächste Frage? Woran messen wir denn, ob unser Handeln, unsere Entscheidungen, unser Reden richtig oder falsch ist? Natürlich ist klar, wenn Gott unveränderlich ist und wenn Gott alles geschaffen hat und wenn Gott Regeln gemacht hat, dann liegt diese Antwort auch in seiner Person. Und was ich eigentlich jetzt hier dabei haben wollte, aber typischerweise immer vergesse, weil ich es hier drauf habe, ist meine Bibel. Ich wollte jetzt an dieser Stelle eine große, schwere Bibel schreiben. Das ist Wahrheit. Und natürlich, das stimmt auch. Jetzt muss ich halt mein Handy schwingen. Hier habe ich eine App, in der steht Wahrheit. Und so. Gott hat uns sein Wort gegeben. Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keine individuelle Wahrheit. Und das ist ja auch was, was wir immer wieder hören. Es gibt so lustige Videos, wo ich manchmal mich wegschmeißen könnte, wenn es nicht so traurig wäre. Wo man so gefragt wird, was denkst du denn, was ich bin? Das ist die so Identität, solche Fragen, das ist ganz, ganz schräge Antworten. Was die Leute so denken, was wahr ist und was für ihre eigene Wahrheit definieren, wo ich dann denke, bin ich dankbar, an dem Punkt dankbar, dass Gott mir begegnet ist. Und ich bitte Gott, dass er mir viel begegnet und mich gebraucht, dass er das tut, um den Menschen zu zeigen, dass er die Tatsache einer unlöslichen, echten, zeitlosen Wahrheit eine echte Befreiung darstellt. Allein das schon, eine echte Befreiung darstellt. Von diesem, ich muss mir selbst eine Wahrheit finden, wie jeder sucht sie ja. Es ist ja etwas Gutes eigentlich. Wir alle suchen Wahrheit. Aber nur Jesus ist diese eine Wahrheit. Jesus ist diese Wahrheit. Er ist Gott, Gottes Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Im Psalm 119, Vers 160 lesen wir, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Was uns doch zeigt, so, wir müssen die Dramaturgie der Schrift als Ganzes auch betrachten und sagen, hey, das ist Wahrheit, was Gott uns da gegeben hat. Und wenn es Wahrheit ist, dann ist es ein Fundament, auf dem wir all unsere Entscheidungen, all unser Beurteilen, ob etwas gut, nicht gut, richtig, falsch ist, auch aufsetzen können, ohne allen Schwankungen unterworfen zu sein, die automatisch in uns drinstecken, weil wir Menschen natürlich nur so ein Tellerrändchen oder bis zum Tellerrand gucken können und diesen Blick darüber hinaus ohne Gott gar nicht machen können, aber mit seinem Wort. Es gibt individuelle Wahrheiten, die jeder für sich selbst definieren kann. Das bedeutet aber, dass wir bei allen Themen zwar gut daran tun, alle Argumente zu hören und auch zu prüfen, aber letztlich immer an Gottes Wort auch prüfen müssen, was sagt eigentlich Gott dazu. Ich bringe jetzt ein banales Beispiel, aber wenn ich nur mal über das Thema Lebensschutz nachdenke, wann beginnt denn Menschsein? Was sagt denn die Bibel dazu? Ich habe dich gekannt, bevor du deine Mutter leidest. Ich habe dich gebildet und so weiter. All diese Dinge, die wir lesen, was Gott getan hat, wo ich dann denke, ja, aber dann war das ja noch bevor der Embryo überhaupt existierte, war das ja schon jemals in Gottes Plan und so weiter. Das ist ja zwar da noch kein Mensch gewesen, aber damit ist doch mit der Zeugung egal. Meine Meinung kann man jetzt sagen, ja, ist es. Aber ich leite das aus Gottes Wort ab und sage mir halt dann, ich glaube, meine Antwort in einem Gespräch ist auch fundiert genug, um mindestens so weit gestanden zu haben, dass ich nicht durch jedes Argument wieder von meinem Standpunkt weggefegt werde. Mindestens das. Also die Frage für uns Jünger, eine wichtige Frage für uns Jünger ist, okay, was sagt denn jetzt eigentlich Gottes Wort zu den Fragen meiner Zeit oder zu den Fragen, mit denen ich mich beschäftige? Und Voraussetzung dabei ist natürlich auch wieder, dass ich auch glaube, dass Gottes Wort wirklich Gottes inspiriertes Wort ist. Dass es ein unfehlbares Wort ist. Damit sollten wir Jünger eigentlich kein Problem haben. Aber ich sage es jetzt nicht. Weil man ist schnell dabei, Gottes Wort auch zu verbessern. Aber das sollten wir vorsichtig sein. Um nicht zu sagen, das sollten wir meinen. Das sollten wir nicht tun. Aber wenn wir an diesem Ding stehen bleiben, dann sind wir immer noch nicht am Kern der ganzen Geschichte angekommen. Wir sind eigentlich nur so weit, dass wir wissen, wir geben Gott Rechenschaft. Okay. Er ist unser liebender Vater. Okay. Er hat uns in seinem Sohn Jesus Christus liebend oder auch endgültig gerettet. Okay. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der steht uns bei. Er führt uns, er lehrt uns, das ist so super. Und wir haben die Sicherheit eines Maßstabs, der unumstößlich ist, der klar ist, der uns im Wort gegeben ist und der uns auch hilft zu lernen, was in Gottes Augen verbindlich richtig ist und was nicht. Aber eben, wenn wir hier stehen bleiben, dann sind wir immer noch nicht wirklich am Kern, weil dann neigen wir immer noch, oder dann besteht immer noch ganz groß die Gefahr, dass wir einfach das Wort nehmen und uns gegenseitig mit Ohren hauen. Und wenn wir das tun, dann landen wir bei Gesetzlichkeit. Dann landen wir aber nicht da, wo Gott uns eigentlich haben will. Und dann ist Gesetz, dann ist Rechtfertigen. Das ist nur das Gleiche wie ganz am Anfang. Also da sind wir keinen Schritt weiter eigentlich von dem Punkt. Das heißt, die Frage ist wirklich, was ist der Kern des Kerns von dem ganzen Thema? Weil es kann ja nicht sein, dass es nur darum geht, Jünger geben Rechenschaft, also als Jünger tut man dies, als Jünger tut man dies nicht. Als Jünger macht man das, als Jünger macht man das nicht. Und so, dann sind wir genau in dieser gesetzlichen Schiene drin. Und da wir uns Gott nicht haben, da wollen wir auch gar nicht. Das will kein Mensch. Das macht keinen Glück. Niemanden glücklich. Was ist aber der Kern? Ich möchte zitieren. Matthäus 22, 37 bis 40, worum geht es eigentlich? Und wer jetzt diese Stelle gehört hat und sie kennt, weiß schon genau, worauf ich hinaus will. Er sprach zu ihm, also Jesus sprach zu dem, mit dem er gerade sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Größte und das Erste Gebot. Das Zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und diese Liebe, von der wir hier lesen, die hat Gott selbst in unser Herz ausgeschüttet. Das ist eine Liebe, die er ja selbst initiiert hat. Das ist ja nicht einmal eine Liebe, die wir produzieren müssen. Wir kommen also nie in diesen Zeigefinger-Modus bei Gott. Weil Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um das leben zu können, was er von uns möchte. Aus dieser von Gott gestifteten Liebe heraus wächst auch all das Verhalten, was Gott von uns will und was ihn ehrt. Also zum Beispiel, wenn wir Gott lieben, dann wollen wir da eigentlich auch automatisch, oder finden wir auch das automatisch, was er gut findet. Wir wollen möglichst das tun, was ihm gefällt. Oder wenn du deine Frau oder deinen Mann liebst, dann wirst du das tun, was der Person, was demjenigen gefällt. Automatisch. Du guckst etwas skeptisch. Wir reden nachher noch über das, interessiert mich. Ja, oder was ihm gut tut. Manchmal gefällt es dir, manchmal ist es einfach, genau, das ist, genau, ich wusste, was du meinst. Genau. Genau, und wollen auch entsprechend leben. Und ich merke aber auch an mir selber, wie schnell es passiert, dass man von diesen Gedanken abdriftet und an Äußerlichkeiten hängen bleibt. Irgendwie, ich finde das ganz Banales. Als Christen sind wir doch lieb miteinander, oder? heißt doch auch, also sorry, wenn ich das immer so sage, aber das heißt auch, dass wir uns zum Frühsonntag auch wirklich nett, herzlich und freundlich begrüßen. Soll ich mal sagen, wer mich heute alles nicht einfach so vor je, als ich kam, wirklich auch sofort wahrgenommen hat, auf mich zugestürmt ist, mich umarmend, um mich nett, freundlich und lieb zu begrüßen. Das hat mich verletzt in meiner tiefen Seele. Ich glaube, er hat es gegen mich. Ich überziehe das jetzt natürlich ein bisschen. Aber so dieses, die Gefahr seiner möglichen Äußerlichkeiten hängen bleibt und von denen irgendwas ableitet und sagt, der ist gegen mich und ich fordere jetzt gleich, also gleich gehe ich mal hin und sage, du als Christ darfst du das halt nicht. Also schon, das ist schon klar, wie du mit mir einbringen solltest. Also das ist ja lächerlich. Das führt dann auch schnell zur Rechthaberei und überhaupt nicht zu dem, worum es eigentlich geht. Und wenn ich meine Liebe zu Gott lebendig halte, dann liebe ich meine Geschwister. Punkt. Auch wenn ich im Foyer gerade abgelenkt bin durch was anderes, das ist völlig egal, ich liebe den Peter trotzdem. Ja, also, oder den Mike. Überhaupt keine Frage, oder den Gianni. Das spielt doch keine Rolle. Ich habe die von Jona nicht begrüßt. Ja, also, das sind ja nicht die Faktoren, sondern meine Liebe zu Gott, wenn ich die lebendig halte, dann liebe ich sie, egal wie viele Fehler ich mache, egal wie Kleinigkeiten oder auch größere Dinge mal passieren, dann will ich das tun. Und dann bin ich auch fähig, meine Nächsten zu lieben, meine Nachbarn, meine Kollegen, egal wie sie sich mir gegenüber anstellen. Egal wie auch meine Kollegen sich mir gegenüber anstellen. Meine Chefs zum Beispiel. Ich glaube, ich zucke da ein bisschen, weil ich denke, da fallen wahrscheinlich die meisten von uns Beispiele ein, wo sie sagen, das ist aber nicht so einfach. Stimmt. Das kann aber nicht so einfach sein. Aber wenn wir unsere Beziehung zu Gott nähren, dann haben wir zumindest die Basis, auf der wir lernen können, auch die seltsamen Allüren von Leuten um uns herum annehmen zu können und die Menschen trotzdem zu lieben. Weil Gott ist auch nicht primär an unseren Werken interessiert, dem geht es gar nicht primär darum, dass wir jetzt irgendwie uns im Foyer alle gegenseitig anknutschen oder sonst irgendwie solche Banalitäten oder Werke. Er liebt es, wenn wir gut und lieb miteinander umgehen. Er liebt es, wenn wir einander helfen. Er liebt es, wenn wir uns Zeit füreinander nehmen. Er liebt es, wenn wir diese Dinge tun. Aber wenn wir sie tun, ohne einander zu lieben, dann ist der ganze Kram nichts wert. Ja, dann ist für die Dütz. Das lesen wir im Korintherbrief, 1. Korinther 13, oder du kannst dies und das und jenes tun und denken, tun, singen und so weiter, wenn du Liebe nicht hast, dann hast du es doch einfach. Wir lesen es im Alten Testament, wo Gott sagt, ja komm, langweilt mich nicht mit euren Opfern. Ich bin an eurem Herzen interessiert. Und dann könnt ihr gerne mit diesem Herzen diese Opfer bringen, an denen ich dann Freude habe. Also, es ist nicht so, dass Gott an unseren Werken keine Freude hat. Im Gegenteil, an denen hat er Freude. Aber er möchte, dass wir sie aus unseren Beweggründen heraus, aus unserem Herzen heraus, aus unserer Liebe, aus ungeteilter, echter Liebe heraus leben. Und wenn wir gucken, was sagt Jesus zu Petrus nach seiner Auferstehung, nachdem Petrus ihn da kläglich verleugnet hat, kurz vorher vor der Auferstehung. Nach der Auferstehung begegnet Jesus Petrus. Ist denn die Frage, die er stellt? Genau. Hast du mich lieb? Stellt er gleich dreimal. Petrus, hast du mich lieb? Darum geht es ihm. Dann sagt nicht, oh Petrus, das wollte ich dir übrigens sagen. Hab ich dir nicht gesagt, bevor der Hahn dreimal erklärt. Ich hab's dir gesagt. Und du hast es trotzdem gemeint, du weißt es besser. Aber ich hättest du mal gehört. Nichts. Da kommt kein Wort der Anklage, sondern er kommt hin und sagt, hey Petrus, hast du mich lieb? War schon Fehler gemacht, vergib ich dir. Hast du mich lieb? In der Offenbarung schreibt Jesus einen Brief und diktiert ihn durch Johannes an die Gemeinde in Ephesus. Und dann lobt Jesus die Gemeinde für alles Mögliche, für die Beständigkeit, für ihre Treue, für ihren Umgang mit Thema Lehre im weitesten Sinne. Und rühmt sie, sagt, hey, eigentlich sagt er, wenn man es so liest, ihr seid eine richtig tolle Gemeinde. Aber eines habe ich gegen euch, oder? sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und sagt also, kehr um. Und da sagt er eigentlich, was sind deine Werke, die sind alle klasse, die sind alle toll, ich finde die super. Aber weißt du was, ich will deine Liebe. Kehr um, tu Buße. Liebe mich. Mach es aus der Liebe raus. Und das ist die Aufforderung, die auch an uns immer wieder ergeht, mit Gott zu leben. Johannes schreibt im ersten Brief auch, an ganz vielen Menschen schreibt er sehr viel über das ganze Thema Liebe zu Gott und Liebe zueinander. Und schreibt auch, dass Gott uns zuerst geliebt hat und uns eigentlich erst dadurch befähigt. 1. Johannes 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Aber auch fähig. Das schreibt er nicht. Aber das liest man im ganzen Kontext. Auch fähig. Römer 13, Vers 8 bis 10. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur, was meint ihr, was da nur kommt, große Überraschung, als nur einander zu lieben. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht bekehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Also der Kern, das ganze Kern, das ganze Thema unserer Rechenschaft gegenüber Gott, ist eigentlich der, wie sieht unsere Liebe zu Gott aus? Wie sieht unsere Liebesbeziehung mit ihm aus? Und die zu unserem Nächsten, die damit sehr eng verknüpft ist. Letztlich lesen wir auch Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist jetzt nicht irgendeine gefühlsduselige Liebe, das ist damit eigentlich auch klar, weil die Leute erkennen nicht nur, weil wir uns gefühlsmäßig nett finden an uns, sondern eigentlich erkennen sie es erst, wenn sie unsere Taten, unseren Umgang miteinander erleben. Eigentlich, oder? Also, woran sieht man, dass du deine Frau liebst? Weil ihr am Sofa zusammen, sie strickt, du guckst Fernsehen und ihr seid innerlich einander zugefahren. Oder weil du sie mal irgendwo öffentlich in den Arm nimmst, weil ihr zusammen im Garten jätet. Ob es eigentlich ihr Garten oder du hilfst ihr gerne. Und so, oder das ist so die Dinge, oder vielleicht hilft sie dir beim Autowaschen. Ich weiß es nicht. Macht man keine Miete, für mich. Ich weiß aber selber auch nicht, also von daher. Das ist nämlich gar nicht wichtig. Genau, also das ist die Frucht, oder das ganze Handeln, was wir aneinander sehen, das ganze Handeln, was Gott auch gut findet, was wir auch leben sollen, mündet aus unserer Verbindung zu Gott als Frucht. Aus unserer gelebten Liebe, die in ihm gegründet ist. Das ist der Kern des Kerns, wenn wir über Rechenschaft von uns Jüngern gegenüber Gott reden. Also lass uns Gott lieben und lass uns einander lieben. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Mein Leben für Gott. Ich habe schon gesagt, der Status, den es Gott gegeben hat, ist unvergleichlich. Abartig. Also, abartig ist das falsche Wort. Aber unvergleichlich. Ich habe es vorhin gesagt, wir sind Mitglieder an Christi. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind gesandt, das Evangelium zu verkünden. Es ist uns anvertraut, diese gute Botschaft. Wir sind im Volk von Königen und Priestern. Wir haben den Auftrag, Nachbarn, Kollegen, Freunden, Verwandten und so weiter die gute Nachricht zu erzählen. Dass Gott sie liebt, dass Gott auch sie liebt, dass Gott ihr Leben mit echter Fülle auch segnen möchte. So wie unseres. Das ist unser Auftrag. Wir sollen Jünger machen und Jünger machen. Und all das fußt, wie gesagt, auf diesem Kern echter Liebe zu Gott und zueinander und auch zu dem Nächsten. Und das ist etwas, was man trainieren muss und das man lernen muss. Das ist nicht etwas, was uns einfach so in den Schoß fällt. Aber was uns immer leichter fällt, je enger wir unsere Beziehung zu Gott auch pflegen und je enger wir in unserer Beziehung direkt mit Gott auch leben. Also ich merke an mir zum Beispiel, es fällt mir. Es ist ein anderer Alltag für mich, wenn ich mir tatsächlich, und das fällt mir wirklich mörderisch schwer, am Morgen Zeit nehme, mindestens ein bisschen ernsthafte Zeit mit Gott zu haben. Früher habe ich mir gedacht, so ein bisschen Zeit mit Gott zu haben ist ja ganz gut. Ich kann auch am Tag noch ein bisschen die Losung lesen. Das meine ich nicht. Ich habe gemerkt, so, das hat mir nicht gut. Das war halt die Losung, schön, wie so ein Appetithäppchen, ein Snack, ein Schokoriegel. Aber bei mir hat das nicht funktioniert. Das kann bei dir anders sein. Bei mir war das nichts. Ich musste anfangen, mir irgendwann mal doch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Einfach so, mich mit Gott auseinanderzusetzen. Ich habe lange Jahre gebraucht und bin immer noch am Sondieren, wie ich es am besten mache, einen Weg zu finden, dass ich, obwohl ich ein Spätaufsteher und ein Nichtfrühstücker bin, etwas Zeit rauszuleiern, die ich aber auch genieße, sie mit Gott zu verbringen. Ich weiß jetzt lange, was ich dazu brauche. Ich brauche dazu einen Kaffee. Ich brauche dazu Ruhe. Ich habe ein kleines Andachtsbüchlein mit einer ganz kurzen, aber sehr, sehr heftigen, liebevollen Andacht. Morgen sind sie immer sehr liebevoll geschüttelt. Jeder hat also seinen Weg. Ich will mit lange Reden kurzer Sinn. Jeder kann sich selbst überlegen, so was ist mein Ding. Aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, nachdem ich über 40 Jahre gläubig bin und es bestimmt 35 davon nicht geglaubt habe, dass es gut ist, sich am Morgen schon etwas Zeit zu nehmen, mit Gott den Tag zu starten und vor Gott den Tag hinzulegen. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Rhythmus auf die Tube. Also, wenn wir als junger Gott Rechenschaft geben, dann misst er uns nicht primär an der Größe unserer Erfolge, an der Menge unserer Verfehlungen, sondern er misst uns daran, ob wir an ihm bleiben und aus dieser Beziehung heraus handeln. Da gibt es auch ein Gleichnis, was das beschreibt, das hätte ich gerne auch noch ein bisschen geschildert, aber mir läuft es durch die Zeit davon, aber ich möchte euch Matthäus 25 ans Herz legen. Da gibt es das Gleichnis von dem Gutsherrn, der das Land verlässt, und bevor er das tut, gibt er vier seiner Leute die auch den Auftrag, bestimmte Güter zu verwalten. Er gibt ihm Güter und sagt, mach mal. Interessant ist ein Satz. Er guckt sich genau an, wem man was geben kann. Also er kennt seine Leute. Er gibt nicht einfach mal so gießkannenmäßig und sagt dann, mach mal, sondern er weiß genau, wem man was gibt. Interessant ist dann, was passiert. Ein Stichwort, sie waren die etwas gemacht haben, egal was sie gemacht haben, waren alle erfolgreich. Der Einzige, der keinen Erfolg hatte, war der nichts gemacht hat. Was normal ist. Wenn ich nichts tue, passiert auch nichts. Der hat auch nichts getan, das passiert auch nichts. Aber dieser, der zum Schluss nichts gemacht hat oder die Talente vergraben hat, als er in die Zeit zurückkam und die Ausgaben, da sagt er etwas ganz Spannendes. Da sagt er, ja weißt du, ich kenne dich ja. Und ich habe gewusst, du bist ein strenger Mann. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, du kennst ihn keinen Schritt. Du hast keine Ahnung, wer das ist. Das fand ich doch verblüffend. Weil vorne dran stand eben, dass der Gutsherr seine Leute kannte und dementsprechend jedem so viel gegeben hat, wie er wusste, damit kann er umgehen. Das heißt, dieser Vierte hat keine Ahnung gehabt, wer dieser Gutsherr von seiner Haltung her eigentlich ist. Er hatte keine wirkliche Beziehung zu ihm. Bei den anderen dreien weiß ich nicht. Sie haben sich zumindest darauf eingelassen. Ob sie schon wie ihre Beziehung ist, wissen wir ja nicht. Aber sie haben sich zumindest darauf eingelassen und haben ihm geglaubt und gesagt, okay, wenn er mir das gibt, dann wird es gut gehen. Ich mach mal, guck mal. Und sie waren erfolgreich und sie waren ja nicht, wir wissen es auch. Wenn ich hingehe und einen Auftrag bekomme, dann liegt der Erfolg eigentlich nicht nur bei mir. Also ich kann tun, was ich kann, aber ob es erfolgreich ist, kann ich nicht beeinflussen. Das ist unser Leben als Christen auch so. Wir haben den Auftrag, Jünger zu machen. Wir haben den Auftrag, die gute Nachricht zu erzählen. Was daraus passiert, liegt nicht in unserer Hand. Überhaupt nicht. Aber nichts zu tun ist der größte Fehler, den wir machen können. Weil Gott hat offensichtlich jeden von uns auch so viel an Potenzial, an Fähigkeiten, an Begabung, an Möglichkeiten, an Umfeld, an was auch immer gegeben, was wir nutzen dürfen. Und wo wir auch die Zusage haben, wenn wir anfangen, uns zu bewegen, wird Gott es gebrauchen. Ob wir dann etwas davon sehen in unserer Zeit, ob es Jahre dauert, ob es Jahrzehnte dauert, ob wir sterben, bevor etwas zu sehen ist, wissen wir nicht. Es liegt in Gottes Hand. Aber der Erfolg ist uns zugesagt. Gott wird etwas damit machen. Gottes Wort kommt nicht mehr zurück. Wir haben genug andere Stellen, die das auch belegen. Erfolg ist uns zugesagt. Also dieses Rechenschaft geben als Jünger, kommen wir immer wieder auf den Punkt zurück. Lasst uns an unserer Beziehung zu Gott arbeiten, dass wir ihn kennen und dass wir ihm vertrauen, dass das, was er uns gibt und was er uns in die Hand gibt, dass er uns auch befähigt, damit umzugehen und auch wirklich mutig es einzusetzen und mutig zu den Leuten zu bringen und zu vertrauen, dass Gott etwas damit macht, wovon wir sonst nichts damit machen können. Wir machen diesen Alpha-Kurs. Was weiß ich, was auf dem Alpha-Kurs entsteht? Wir haben ein paar Gäste. Halleluja, super. Es ist total nett. Ich war noch nicht da. Ich konnte nicht. Ich wäre gerne dabei gewesen im vergangenen Donnerstag. Ich hatte gerade alles gestartet. Aber was daraus entsteht, wissen wir nicht. Aber was das daraus, dass Gott es gebrauchen wird in irgendeiner Form, das wissen wir. Und dessen können wir gewiss sein. Das können wir für bare Münzen nehmen, für wahrnehmen und agieren und handeln lernen. Genau. Unser Gutsherr ist ein liebender Gott. Er hat uns angenommen, nochmal, als seine Kinder. Er kennt uns, er vertraut uns seine ganze Fülle an, wir können großzügig damit umgehen. Er hat uns losgeschickt, um Jesus Christus als Herrn, Erlöser und Gott auf ihn hinzuweisen, Jünger zu machen und zu lernen. Und all das können wir nur, weil wir verwurzelt und gegründet sind in Christus und die Liebe von ihm zu uns genießen und unsere zu ihm und zueinander als Antwort leben und pflegen können dürfen und sollen. Johannes 15,5 steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist eine geniale Aussage. Da steht nicht, der bringt viel Frucht, denn er zudem auch noch dies und das. Da steht einfach, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir bitte nichts. Ich hüpfe jetzt ein bisschen, deshalb suche ich jetzt das Buch wieder aufsetze. Unser Handeln ist nicht das Zentrale, wenn es um das Thema Rechenschaft von jemandem geht. Aber unser Handeln ist wichtig. Uns ist vor allen Dingen ein guter Indikator letztlich für unsere Beziehung zu Gott. Zeigt unser Leben wirklich die Frucht und automatisch in unsere Beziehung mit Gott wächst. Wir sind ja alle auf dem Weg. Wir sind alle unterwegs mit Gott, wir sind alle unterwegs miteinander. Da ist niemand perfekt, da ist niemand von uns vollkommen. Also zeigt unser Leben diese Frucht, ist eine Frage, die auch völlig legitim ist. Und auch wir Jünger untereinander dürfen uns da gegenseitig hinterfragen. Eben genau deshalb, weil wir genau wissen, wir sind alle auf dem Weg, keiner von uns ist perfekt. Und hinterfragen heißt es nicht, wie soll ich sagen, jemanden bloßstellen wollen, sondern in dem Sinne, wir können einander Helfer sein. Und wir sollen auch einander Helfer sein, auf unserem Weg gemeinsam in unserer Liebe zu Gott und zueinander und zu den Nächsten zu wachsen. Das Ziel sollte nie sein, an der Oberfläche von Beobachtungen hängen zu bleiben, sondern uns wirklich gegenseitig zu helfen, näher und enger an Gott anzutauchen. Da können wir uns gegenseitig helfen. Und jeder von uns ist in der gleichen Position. Da ist niemand in einer besseren oder schlechteren Position. Und von oh, mit dem kann ich. Gut, man hat vielleicht seine Vorlieben, mit wem man eher eine Vertrauensbeziehung hat, wo man sagt, hey, ich habe ein Problem, ich stoße an etwas an, ich bräuchte Hilfe. Ich möchte dort auch Rechenschaft geben für mein Leben. Ich möchte dort auch umkehren. Ich will näher an Gott. Ich will den Schmutz loswerden, der mich vielleicht auch hindert. Und dann können wir auch gemeinsam beten. Im Prinzip das, was wir heute im Lobpreis auch schon hatten. Was du auch, Tom, als Eindruck hattest und geteilt hast. Und wo wir füreinander und miteinander einstehen können vor Gott. Und sagen können, ja, wir sind ja alle gleich. Wir sind alle voller Fehlerpotenzial. Aber wir sind doch alle gleich vor unserem Vater im Himmel. Und Jesus ist für uns alle gleichermaßen am Kreuz gestorben. Und der Heilige Geist ist uns allen gleichermaßen auch gegeben. Und so dürfen wir auch einander helfen und voneinander Unterstützung erwarten. Und so kam ich eigentlich zu dem letzten Satz, und den fand ich doch irgendwie cool. Im Gegensatz zu der Rechenschaft, die ich am Anfang so vorgezeichnet habe, ist das Rechenschaftsgeben von Jüngern eigentlich gar nicht gut beschrieben mit dem Begriff Rechenschaftspflicht. Sondern irgendwie fand ich, es ist schon fast eine Rechenschaftsgnade, ein Rechenschaftsrecht, die befreiende Chance zur Rechenschaft vor einem Gott, der alles gut machen möchte bei uns und der für uns ist und der uns durch und durch gibt. Jünger geben Rechenschaft, das ist keine Drohung, sondern das ist das Sprechen eines befreienden Lebens. Und das ist mein Wunsch, dass das mit dieser Ausführung auch ein bisschen tiefer in unser Herz hat sagen können.